Ja, tut mir leid, dass ich euch stören muss. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen nochmal zum vierten Advent. So schnell vergeht die Zeit. In einer Woche haben wir Weihnachten. Wir freuen uns schon auf unsere Kinder und Enkelkinder. Aber nicht nur. Der Geburtstag unseres Herrn. Es wollten schon viele Menschen Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und er sagte ja. Und das lohnt sich zu feiern. Aber ich denke, die Adventszeit, wie ich schon letztes Mal sagte, ist genauso ein wunderbarer Anlass, über die Ankunft im Blick auf die Zukunft nachzudenken. Im Blick auf unseren Herrn, der versprochen hat, wiederzukommen. Und darum ist die Adventszeit für uns nicht zu Ende. Ich sag mal, wir feiern 365 Tage im Jahr Advent. Und ich hoffe immer intensiver, immer bewusster. Advent im Sinne, dass wir uns vorbereiten wollen und dürfen und, ja, sollen wir sagen, sollen. Auf die wunderbare Wiederkunft unseres Herrn, der versprochen hat, uns in die Wolken entgegenzukommen, oder wenn es gerade ein wolkenloser Tag ist, dann in die Atmosphäre, da werden wir unserem Herrn begegnen. Und darum war es mir ein Anliegen, mit uns heute nochmal fortsetzend darüber nachzudenken. Ich habe das in der Frage formuliert: Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und ich sag's mal für mich: Bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt? Er kommt, um all die, die zu ihm gehören, zu sich in seine ewige, himmlische, unfassbar schöne Herrlichkeit abzuholen. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und es geht nicht nur darum, dass wir uns freuen, aber die Freude ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass wir uns dann auch darauf vorbereiten. Ich habe letztes Mal einen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief gelesen, der von der Entrückung spricht. Ein anderer Text wäre in 1. Korinther 15, ab Vers 51, wo Paulus zum Teil mit ähnlichen Wörtern diesen Augenblick, und es ist wirklich ein Augenblick, beschreibt, wo wir Jesus entgegengerückt werden. Das sind die beiden Texte aus den Briefen, aber genauso nimmt Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 zum Beispiel, das wird uns in verschiedenen Evangelien berichtet, aber in Matthäus 24 ab Vers 36 nimmt Jesus auch Bezug auf die Entrückung, spricht Jesus auch davon. Die ersten 35 Verse, also der erste Teil aus Matthäus 24, berichtet über die große Trübsalzeit, über das Volk Israel, das in dieser Zeit da noch auf der Erde sein wird, diese Zeit erleben wird. Und wenn wir den Text aufmerksam lesen, werden wir merken, dass es da um seine zweite Wiederkunft geht, wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, also um die Zeit davor. Aber ab Vers 36 nimmt dann Jesus, wie gesagt, Bezug auf die Entrückung. Und ich möchte die Verse 36 bis 44 zur Einleitung lesen, einfach damit uns mal auch aus dem Mund von Jesus diese Begebenheit nochmal zu Gehör kommt und wir darüber nachdenken. Matthäus 24, ab Vers 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen Noah, in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Soweit Gottes Wort. Und Vater, wir danken dir auch heute Morgen für dein wunderbares, ermutigendes, stärkendes Wort. Und ich bete, dass du jetzt Gnade schenkst zum Reden und zum Hören. In Jesu wunderbarem, herrlichen Namen. Amen. Im Parallelkapitel, ich sagte es schon, im Markus-Evangelium wird uns auch die Endzeitrede von Jesus berichtet oder von der Endzeitrede oder die Endzeitrede aufgezeichnet. Und das ist Markus 13, da heißt es in Vers 33 zum Beispiel: Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Oder 35, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Da spricht Jesus über ein Gleichnis von einem Hausherrn, der verreist ist und der nicht gesagt hat, wann er wiederkommen wird. Und Vers 37, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Ich erwähne diese drei Stellen noch einmal, einfach damit wir sehen, wie dieses Bereitsein in ganz unterschiedlichen Ausdrücken von Jesus vom Neuen Testament benutzt wird. In Matthäus 25, also ein Kapitel hinter dem Kapitel, aus dem ich vorhin las, Matthäus 25 wird uns das Gleichnis, gleich am Anfang das Gleichnis von den 10 Jungfrauen geschildert, ein Gleichnis, das Jesus sich ausgedacht hat und es uns erzählt. Und hier in diesem Gleichnis geht es um nichts anderes als um diese Bereitschaft. Hier geht es gar nicht um die Frage, wer ist jetzt da die Braut? Die Braut wird gar nicht erwähnt. Hier geht es nicht um uns, dass wir die Braut sind, sondern hier geht es einzig und allein um die Bereitschaft derer, die auf den Bräutigam warten. Wir müssen sehr aufpassen, wenn wir Gleichnisse interpretieren, dass wir sie nicht überinterpretieren und versuchen, jedes Detail da irgendwie geistlich zu erklären, sondern hier geht es nur um die Bereitschaft. Und wir merken, wie es Jesus ein Anliegen war, auch durch das Gleichnis uns zur Bereitschaft auf sein Kommen anzuregen. Und da heißt es in Vers 13, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wir merken schon, wie gesagt, bei Jesus, wie er mit Nachdruck auf diese Bereitschaft immer wieder zu sprechen kommt, weil die Entrückung, die Wiederkunft von Jesus ist das nächste unmittelbare heilsgeschichtliche Ereignis, auf das wir warten dürfen, warten sollen. Es gibt nichts, absolut nichts, was sich vorher noch erfüllen muss. Vielleicht sagt jetzt jemand, naja, in dem Kapitel, das du vorhin gelesen hast, in Matthäus 24, steht doch ausdrücklich in Vers 14, dass zunächst einmal allen Völkern das Evangelium vom Reich verkündigt werden muss und dann wird das Ende kommen. Sehr richtig. Dort steht aber, dann wird das Ende kommen. Dieser Vers spricht nicht von der Entrückung. Denn Tatsache ist, dass auch nach der Entrückung, auch in der großen Trübsalzeit, in den 7 Jahren, gerade das Volk Israel, das dann Jesus als Messias erkennen wird oder ein Überrest davon, das Evangelium in der ganzen Welt noch verkündigen wird. Und es werden noch viele Menschen zum Glauben kommen, wenn die Gemeinde schon entrückt sein wird. Diese Menschen werden dann halt die große Hochzeit im Himmel verpassen. Und im 1000-jährigen Reich wird auch das Evangelium vom Reich, nämlich dass Gott König ist, dass Gott regiert, dass Gott auf dem Thron sitzt, das ist das Evangelium vom Reich, verkündigt werden. Im ganzen 1000-jährigen Reich. Und dann wird das Ende kommen. Ja, das stimmt, aber das spricht nicht von der Entrückung. Nur so kurz zur Erklärung. Also wir merken, und ich hoffe, dass wir als Christen das deutlicher kennen, gerade in dieser Zeit, dass wir vom Weitwinkel mehr und mehr zum Fokus kommen müssen. Wir wissen ja, Weitwinkel, oder die fotografieren, wissen, es gibt einen Weitwinkel, da kann man ein großes Spektrum erreichen mit dem Objektiv, da kann man sehr viel fotografieren. Und wir als Menschen, gerade in der heutigen Zeit, sind geneigt, auch als Christen, im Weitwinkel zu blicken und uns von allen möglichen Dingen beeinflussen und beeindrucken zu lassen. Aber ich denke, je länger, je mehr müssen wir uns fokussieren, müssen wir den Winkel verkleinern, müssen wir auf Christus mehr und mehr achten und auf seine Wiederkunft. Und darum war es mir auch ein Anliegen, darüber zu predigen. Nun, die Frage, die sich stellt und über die ich heute nun sprechen möchte, ich kann ja nicht einfach nur über dieses Ereignis predigen und die Frage gar nicht erörtern, wie bereite ich mich auf die Entrückung vor? Das ist ja die wesentliche Frage. Die klang schon im Predigtitel mit, aber wir wollen noch ein bisschen konkreter da hineinschauen. Wie bereite ich mich auf die Wiederkunft von Jesus vor, auf die Entrückung? Ich hatte einige Punkte, die ich kurz in den Raum stellen will, so sehr man über jeden einzelnen Punkt viel länger sprechen könnte, aber die Zeit wäre dazu zu kurz. Ich denke, die absolute Grundlage, wenn wir über die Wiederkunft von Jesus und über die Bereitschaft dazu sprechen, ist: stelle sicher, dass du zu Jesus gehörst. Weil Jesus bei seinem ersten Kommen, bei seiner Wiederkunft in die Wolken, kommt, um die Seinen zu sich zu nehmen. Darum stelle sicher, dass du dazu gehörst, weil, wie gesagt, es ein relevanter Augenblick für diese und allein für diese Menschen sein wird. Hast du bewusst einen Bund mit Jesus Christus geschlossen? Hast du ihm ganz bewusst und persönlich dein Leben anvertraut? Bist du sicher, dass er dir deine Schuld vergeben hat? Gibt dir der Heilige Geist Zeugnis, dass du Gottes Kind bist, wie es im Römerbrief in Kapitel 8 heißt? Dann gehörst du zu seinen Jüngern, dann gehörst du zu denen, die er abholen wird. Wenn das nicht so ist, wenn dann du da noch unsicher bist, dann ist heute ein guter Tag, eine wunderbare Gelegenheit, 4. Advent 2021, das kannst du dir dann merken, eine wunderbare Gelegenheit, wo du das festmachen kannst. Du kannst zu Christina oder Matthias gehen, mit ihnen sprechen, die Sache festmachen und sagen: ich möchte Jesus Christus in mein Leben einladen. Ich möchte in ihm Frieden und Freude und ein neues, ewiges Leben bekommen. Und du wirst es bekommen, wenn du es ehrlich meinst. Stelle sicher, dass du zu Jesus gehörst. Erste Grundbedingung, um bereit zu sein, wenn die Entrückung da sein wird. Zweitens, ich habe das mal so formuliert: bereite dich so vor, wie eine Braut sich auf die Hochzeit vorbereitet. Ich habe diese Gedanken und diesen Vergleich schon letztes Mal erwähnt, und zwar, weil die Bibel darüber spricht. In Offenbarung Kapitel 19 in Vers 7 heißt es im Blick auf diese Hochzeit des Lammes, wie wir sie nennen, oder Hochzeit von Jesus Christus, da heißt es, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung: lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Seine Braut hat sich bereitet, heißt eine andere Übersetzung. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Gehörst du dazu? Machst du dich bereit? Hier geht die Bibel davon aus, seine Braut hat sich bereit gemacht. Und wir alle wissen ja, wie sich normalerweise eine Braut bereit macht für die Hochzeit. Wenn ich an unsere Töchter denke, wie die sich für ihre Hochzeit vorbereitet haben, also das war der Hammer. Wo du dachtest, meine Güte, geht's noch besser? Eigentlich kaum noch. Noch das Blümchen und die Deko und das und jenes und so weiter. Und die Tage davor, die Wochen davor, die Monate davor waren ihre Köpfe und ihre Gedanken nur bei der Hochzeit. Und bei der Zeit danach und beim Bräutigam. Sie haben sich wirklich vorbereitet mit ihrem ganzen Sein, wo man dachte, also kann man mit denen überhaupt noch über was anderes sprechen? Nein, das ist übertrieben, man konnte auch über was anderes sprechen. Aber ihr Bräutigam oder ihre Bräutigam, ich sage das jetzt mal in der Einzahl, der Bräutigam war für die Braut die wichtigste Person. Alle anderen Personen mussten das berücksichtigen. Der Termin der Hochzeit war der wichtigste Termin. Alle anderen Termine mussten sich anpassen und so weiter. Es war das, worauf sich die Braut vorbereitet hat. Sie will ihrem Bräutigam gefallen. Sie spricht viel davon. Sie fragt, sie lässt sich Tipps geben. Sie träumt davon und dann auch von der Zeit danach. Es nimmt ihr ganzes Wesen ein und der Bräutigam träumt auch davon. Das hat Gott so wunderbar eingerichtet. Es ist etwas so Schönes. Wir dürfen tagträumen, auch wenn wir nicht genau wissen, wie es im Himmel sein wird und trotzdem dürfen wir uns danach sehnen, trotzdem dürfen wir darüber sprechen, darauf warten, lesen, forschen, nachdenken, uns fokussieren auf diesen Tag und auf das, was Jesus uns vorbereitet hat. Und letztes Mal haben wir diesen Abschnitt aus Johannes 14 gelesen, wo Jesus das auch mit so einer Sehnsucht, mit so einer Erwartung, mit so einer Vorfreude, habe ich den Eindruck, schildert und sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte vorzubereiten, so wie ein liebevoller Bräutigam das für seine Braut tut. Und wenn ich das getan habe, so komme ich wieder und nehme euch zu mir, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das für alle Ewigkeit. Wie großartig. Seine Braut hat sich bereit gemacht. Darum frage ich mich, warum spricht man heutzutage unter Christen und in Gemeinden und bei Predigten so wenig über diesen Augenblick? Ist das normal, wenn das schon bei einer irdischen Braut normal ist? Stellen wir uns mal eine Braut vor, die kurz vor ihrer Hochzeit steht und das überhaupt nicht erwähnt, mit niemandem darüber spricht, mit einem traurigen Gesicht dahergeht. Da würden wir sagen, hör mal, wäre vielleicht ein Seelsorgegespräch. Gut, das ist da alles in Ordnung bei dir? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Die Hochzeit, deine Hochzeit steht doch bevor. Ja, gucken wir mal. Ich habe fast den Eindruck, dass es unter Christen heutzutage vielfach so ist. Ich meine, hier bei euch in Clausthal-Zellerfeld nicht, aber in Australien, Neuseeland, Südafrika vielleicht. Drittens, ich denke, gerade in den Versen, die ich gelesen habe, haben wir dieses Wort wachen so oft gehört. Oder Paulus kombiniert es noch mit wachen und nüchtern sein. Ich lese 1. Thessalonicher 5, die Verse 6 bis 8. Oder in diesem Vers, ich lese mal Vers 6, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Trotzdem erwähne ich nochmal Matthäus 24, 42. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Habt Acht, wacht und betet. Also dieses Wachen und Nüchternsein ist ein ähnliches Wort wie bereit zu sein. Ja? Wer wacht, das Wachen hat, verstehe ich in zweierlei Hinsicht. Wachen im Sinne von wach sein, also nicht zu schlafen, aber dieses Wachen verstehe ich auch unter wachsam sein. Also nicht schlafen wie die anderen, wie es hier heißt, sondern wach sein, aber auch wachsam sein. Das bedeutet bereit sein. Die Bibel sagt uns, wenn wir sehen, was in der Welt so abgeht, in ganz unterschiedlicher Weise, und wenn wir das mit der Bibel vergleichen, dann sollen wir unsere Häupter erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Unsere Häupter erheben bedeutet schon, wachsam zu sein, bereit zu sein. Wer sein Haupt erhebt, weil sich der Tag naht, der wartet darauf, der stellt sich darauf ein, der sehnt sich danach. Im Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 25 lese ich, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen sollen, wie einige zu tun pflegen, sondern vielmehr einander ermutigen und das umso mehr, je mehr wir den Tag herannahen sehen. Interessant. Auch da geht man davon aus, dass Christen sehen, dass sich der Tag naht und sie ergreifen Maßnahmen. Sie ermutigen einander, sie verlassen die Gemeinschaft nicht, sie erkalten nicht. Im Gegenteil, ich komme noch mal gleich drauf. Nicht geistlich schlafen, wache Sinne haben, wie beim Autofahren will ich mal sagen. Wenn wir wach, wenn wir vorsichtig sind, wir fahren ja Auto auch nicht voller Angst und Schrecken und Zittern, sondern wir fahren ganz gelassen und sind trotzdem wachsam, fahren aufmerksam, sind auf Gefahren gefasst, wollen auf dem Weg bleiben, wollen nicht im Graben landen. So ähnlich verstehe ich dieses Wachsamsein. Unsere geistlichen Werte beachten. Woran glaube ich? Was ist wirklich mein Ziel? Was will ich wirklich? Das Endziel unseres Glaubens, wie es Petrus formuliert. Ich habe es, denke ich, schon letztes Mal erwähnt. Ich denke an einen Spruch, vielleicht habe ich ihn hier auch schon mal gesagt, aber wahrscheinlich vor längerer Zeit. Und wenn du vielleicht auch die Predigt vergisst, aber behalte dann wenigstens diesen Spruch. Sei wie eine Briefmarke. Bleib dran, bis du das Ziel erreichst. Und ich denke, das gilt je länger, je mehr, auch im Blick auf die Wiederkunft von Jesus. Ist dein Tank voll, dein geistlicher Tank? Hast du noch Öl im Gefäß, um zurückzukommen auf das Gleichnis der 10 Jungfrauen? Weißt du, dass das Öl reicht, auch für die Krise? Bist du krisenfest? Viele meinen, ja, ich bin Kind Gottes und dann komme ich in den Himmel. Ja, wirklich? Der Anfang sagt noch nichts über das Ende. Das wäre eine andere Predigt, die ich parat hätte, aber vielleicht ein andermal. Die nächste Krise kommt bestimmt und die nächste Krise wird zeigen, ob du genügend Öl in deiner Lampe hast, ob du bereit bist. Zielorientiert leben, sagte ich schon. Was will ich? Das Ziel nicht aus den Augen verlieren, also vorausschauend leben. Was tut mir langfristig gut, was tut mir langfristig nicht gut? Was fördert meinen Glauben, was schadet meinem Glauben? Was fördert meine Beziehung zu Jesus, was schadet ihr? Sich nicht von Teufel und seinen Helfern verführen lassen, sagt Jesus. Verführen lassen. Bedeutet ablenken, berauschen, betäuben lassen, beeindrucken lassen, blenden lassen, Verführung. Und der Feind möchte zunächst einmal die Auserwählten verführen. sagt es die Bibel. Aufmerksam sein auf die Zeichen der Zeit und sie bibelgemäß deuten. Jesus sagt, wir sollen vom Feigenbaum lernen. Wenn er Blätter treibt, dann wissen wir, dass der Sommer nahe ist. Und eine glückliche Braut, die auf ihren Bräutigam wartet, die sagt, wow, mein Bräutigam kommt. Wow, die Hochzeit naht, auch wenn ich Zeit und Stunde nicht kenne. Aber der Tag naht sich. Das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht, sage ich noch einmal, Hebräer 10, 25. Viertens, also erstens, stell sicher, dass du zu Jesus gehörst. Zweitens, bereite dich vor, wie eine Braut sich auf ihre Hochzeit vorbereitet. Drittens, sei wachsam und nüchtern. Viertens, lebe geistlich gesund. Lebe geistlich gesund. Wir wissen es ja alle, wer krank ist und flach liegt, der ist einfach nicht einsatzfähig. Der ist nicht kampffähig, der ist nicht arbeitsfähig, der ist im Grunde, sagen wir so, manchmal, wir sind so nichtsfähig. Wir wissen, wie das ist, wenn wir schlapp sind, wenn wir krank sind. Wir sind aus irgendwelchen Gründen krank, das hat halt der Sündenfall mit sich gebracht. Aber ob wir geistlich krank werden, haben wir in der Hand. Lebe geistlich gesund. Klar, auch unsere körperliche Gesundheit hängt vielfach von uns ab, wenn wir bestimmte Dinge nicht beachten. Matthäus 24, im gleichen Kapitel, von dem ich am Anfang gelesen habe, steht in Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Gesetzlosigkeit, damit sind nicht staatliche Gesetze gemeint, obwohl gewissermaßen vielleicht auch, aber es geht um die Ablehnung göttlicher Maßstäbe, es geht um die Ablehnung göttlicher Gesetzmäßigkeiten. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Damit stellt sich für mich die Frage, wie beuge ich eine geistliche Erkältung vor? Wie beuge ich geistliche Krankheit vor? Aber wenn hier von Erkältung die Rede ist, sage ich mal in Anführungszeichen, dann dürfen wir da ganz nüchtern mal überlegen, was können wir da tun? Erstens, vitaminreiche Ernährung. Vitamin C. C wie Christus. 1. Timotheus 2, Vers 8, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Erst recht im Blick auf das, was wir vorher bedacht haben, er ist unser Bräutigam. Vitamin C beugt Erkältung vor. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, die Liebe zu Jesus, die Beziehung zu Jesus am Brennen halten. Auch aus diesem Grund, damit die Liebe nicht erkaltet, die Liebe zu ihm nicht, die Liebe zueinander nicht. Sei getreu bis in den Tod. Offenbarung 2, Vers 10. So will ich dir die Krone des Lebens geben, eine wunderbare Verheißung. Ihm treu bleiben, egal was es kosten mag. Das ist aus meiner Sicht Vitamin C. Und das können wir jetzt noch in der guten Zeit festmachen. Vitamin B3. Bibellesen, Beten, Beziehung. Beugt geistliche Erkältung vor. Beugt geistliche Krankheit vor. Vitamin A hatten wir vorhin. Vitamin Anbetung. Wenn du in einer Anbetungshaltung, in einem Anbetungslebensstil mit deinem Herrn lebst, mit deinem Bräutigam, wenn du immer wieder staunst über ihn, wenn du ihm dankst, wenn du dich beugst vor ihm, wenn er wirklich der Größte deines Lebens und der Wichtigste deines Lebens ist und wieder kommen wir auf den Bräutigam halt zu sprechen, dann ist Vitamin A sehr, sehr gut. Womit ernährst du dich? Tatsache ist, was du in dich aufnimmst, wird dein Leben prägen, beeinflussen, bestimmen. Im Guten und im Schlechten. Womit ernährst du dich? Eine ganz wichtige Frage für unsere heutige Zeit. Womit beschäftigst du dich hauptsächlich? Wenn es hauptsächlich die irdischen Dinge sind, ich meine auch gedankenmäßig, dann könnte eine geistliche Erkältung bevorstehen. Ich weiß nicht, ob diese Predigt jetzt so scharf ist, aber ihr habt jetzt eine Pastorin und dann muss ich nicht mehr so oft kommen. Nein, das war jetzt Spaß. Aber manchmal muss es auch scharf zugehen. Ich meine, Jesus hat auch Klartext gesprochen, Paulus auch. Und ich bemühe mich, das zu sagen, was die Bibel sagt. Also vitaminreiche Ernährung, um gesund zu leben. Dann etwas, was auch in die heutige Zeit passt, Hygiene, Hände waschen. Ist an allen Ecken und Enden geboten. Körperpflege, Reinigung. Und das beziehe ich auch aufs Geistliche. Im 1. Johannesbrief, wo auch von der Wiederkunft von Jesus die Rede ist, da heißt es im Kapitel 3, Vers 3, ein jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich. Ein jeder, der diese Hoffnung hat, bereitet sich auch so vor, indem er sich reinigt oder sich rein bewahrt. Aber wenn er sich schmutzig gemacht hat, reinigt er sich. Er duldet keine Sünde, weil die Sünde uns von Jesus trennt, von Gott trennt. Wer auf Jesus wartet, dass er wiederkommt, der ist umso achtsamer, umso wachsamer, umso sensibler im positiven Sinne auf Verunreinigung. Und auch da habe ich so meine Sorge, wenn ich in die christliche Landschaft schaue, wir sprechen gar nicht von den Großkirchen, sondern auch im freikirchlichen Bereich oder unter bewussten Christen, wie wenig wird auch über Sünde gepredigt und gesprochen. Über Reinigung von Sünde, über wirklich das, was Gott nicht gefällt. Wer solche Hoffnung hat, reinigt sich. Wir merken, wieder geht es um eine aktive Handlung. Wieder sind wir gefragt, wieder sind wir aufgerufen. Darum diese vielen Imperative, die ich auch bei Jesus höre und lese, zeigen, dass wir etwas tun müssen. Die Bereitschaft auf die Wiederkunft von Jesus wird nicht einfach so geschehen, sondern es geht um meine Herzenseinstellung. Es geht um das, was ich tue. Bewegung in der frischen Luft beugt auch Erkältung oder Krankheit vor. Der Heilige Geist wird mit Luft und Wind verglichen. Ich denke, da ist auch eine wunderbare Parallele für unser Leben. Der Heilige Geist, der Wind Gottes, der Geist des Lebens und der Kraft, wie ihn die Bibel nennt, sich dazu bewegen im Heiligen Geist, Gott zu dienen im Heiligen Geist, das ist aber dann noch mein letzter Punkt, etwas bewegen durch den Heiligen Geist, etwas im Reich Gottes bewegen, getrieben vom Heiligen Geist, geleitet vom Heiligen Geist, wird geistliche Erkältung vorbeugen. Als nächstes würde ich genügend Schlaf bezeichnen, auch im bildlichen Sinne. Jetzt nicht im negativen Sinn, sondern mal im Sinne von Ruhe. Wenn du in Gott ruhst, im Frieden Gottes, im Vertrauen zu Gott ruhst, also das Gegenteil von Stress. Es gibt auch geistlichen Stress und viele Kinder Gottes sind gestresst durch eigene Werke, durch eigenes Tun, durch Tun ohne den Heiligen Geist. Das möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir in ihm ruhen und der Heilige Geist uns befähigt und leitet, das zu tun, was er möchte. Aber genauso geht es um die stille Zeit mit Gott. Wer auf den Herrn vertraut, kriegt neue Kraft. Wer Ruhezeiten einbaut, um mit seinem Herrn zu sprechen, wird nicht so schnell geistlich krank. Und dann sage ich es nochmal in einem anderen Bild, genügend Wärme. Und damit meine ich die Gemeinschaft untereinander. So wie wir uns warm anziehen in dieser Jahreszeit, um unsere körperliche Wärme zu isolieren, sagen wir mal, um uns warm zu halten. Genauso ist die Wärme in der Gemeinschaft miteinander so wichtig. Und darum noch einmal dieser Vers aus Hebräer 10, ich weiß nicht, warum ich den jetzt heute so oft erwähne. Verlass die Versammlung nicht, verlass die Gemeinschaft nicht und das umso mehr, je mehr ihr den Tag heranseht. Und ich schließe mit einem Gedanken, der mir eigentlich erst nachher gekommen ist, als die Predigt schon abgeschlossen war. Und ich denke, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen und ich möchte trotzdem nicht meinen, dass diese Liste nun vollständig sei. Bestimmt gibt es noch Dinge, die euch vielleicht einfallen werden, wo ihr sagt, das ist auch noch wichtig, um sich vorzubereiten auf die Wiederkunft von Jesus. Aber zum Abschluss möchte ich eben dieses Dienen, dieses für Jesus Dasein erwähnen. Und das lese ich auch da in Matthäus 24, und zwar in den nächsten beiden Versen. Ich habe am Anfang bis Vers 44 gelesen. Da steht nun in Vers 45 und 46 Folgendes, und daraus habe ich eben diesen Hinweis von Jesus entnommen. Da heißt es, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Sehr schönes, beeindruckendes, interessantes Gleichnis oder Vergleich. Also auf Jesus zu warten, bereit zu sein auf seine Wiederkunft, bedeutet nicht die Hände in den Schoß legen und Däumchen drehen und warten, dass Jesus wiederkommt. So versteht Jesus das auch nicht, sondern er sagt, selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei der Arbeit für ihn findet. Bei der Arbeit für ihn. Tue bis zum Schluss das, was Gott dich beauftragt. Das, wozu er dir Gaben und Fähigkeiten gegeben hat. Wenn du sagst, Jesus, ich bin für dich da. Jesus, ich will dir dienen mit den Gaben und Fähigkeiten und der Berufung, die du mir gegeben hast. Jesus, ich will, wenn du kommst, dass du mich bei der Arbeit findest. Dann ist das auch eine großartige Vorbereitung auf die Wiederkunft von Jesus, entnehme ich aus diesen Versen. Und in Johannes 12, und das ist jetzt mein letzter Vers, da sagt Jesus, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Interessant, dass Jesus da nicht sagt, wo ich bin, da soll mein Jünger auch sein. Wo ich bin, da sollen meine Freunde, meine Leute sein, sondern wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Mit anderen Worten, der, der mir dient, der wird dort sein, wo ich bin. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren, sagt Jesus. Da im Himmel werden wir unseren Lohn empfangen. Ist sehr interessant, nur so als Tipp, mal zu sehen, was die Bibel über unseren Lohn im Himmel sagt. Es ist erstaunlich, wie oft die Bibel darüber spricht, das Neue Testament. Euer Lohn ist groß im Himmel. Aber wir dienen ja nicht um des Lohnes willen. Der kommt so nebenher. Wenn wir Jesus lieben, dienen wir ihm um seinetwillen. Wir dienen ihm, weil wir sein Reich bauen wollen, weil wir möchten, dass sein Wille geschieht, dass seine Absichten, seine Pläne zustande kommen. Jesus kommt bald wieder. Bist du bereit? Hoffentlich haben dich diese Gedanken dazu angeregt, vielleicht neu darüber nachzudenken, das eine oder andere zu korrigieren, sich zu fokussieren, wie auch immer. Bei jedem ist das vielleicht anders. Aber Jesus sehnt sich nach dem Tag, wo er seine Gemeinde zu sich nehmen wird. Und ich hoffe sehr, dass wir uns auch danach sehnen. Jesus, Halleluja. Ich kann nur Halleluja sagen. Jesus, es ist so genial, so unfassbar, was der Vater und du euch ausgedacht haben. Wie ihr dann den Heiligen Geist auf die Erde geschickt habt, um für dich, Jesus, eine Braut vorzubereiten. Heiliger Geist, ich möchte mich dir mehr und mehr öffnen und ich bitte dich für uns alle, dass dein Werk, wozu du in die Welt gekommen bist, in uns geschieht und wir vorbereitet sind auf diese Wiederkunft unseres Herrn. Danke für diesen Weitblick im Sinne von das Endziel unseres Glaubens im Auge zu haben. Danke, Herr, für diese Sicherheit, die wir haben dürfen, für deine so vielen Verheißungen, die du uns gegeben hast, im Blick auf das, was du für uns bereithältst. Du machst dir Gedanken. Du möchtest uns haben, wo du bist. Du hast dir ein Ziel gesetzt. Du bist an der Arbeit. Du baust deine Gemeinde. Danke, Jesus. Herr, ich möchte jetzt wirklich jeden Einzelnen noch hier in dem Raum oder wer zusieht oder nachher zuhört, möchte ich segnen in dieser Hinsicht. Mit dieser Sehnsucht nach dir, jetzt schon mit dir Gemeinschaft zu haben, aber auch der Sehnsucht, dich einmal zu sehen, wie du bist. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns, denn du verherrlichst uns, Jesus, und du legst in uns dieses Feuer der Liebe und auch dieses Feuer der Bereitschaft. Herr, ich bete, dass all diese vielen Bibelstellen wirklich in unserem Leben, in unserem Herzen mehr und mehr Wurzeln schlagen und uns vorbereiten auf das, was kommen wird. Danke, Jesus, wir können dich nur preisen, wir können dich nur anbeten angesichts all dieser Dinge, die du für uns vorbereitet hast. Wir ehren dich, wir beugen uns vor dir, wir warten auf dich. Amen.